Eigentlich wären wir heute in Römer Kapitel 5, worin uns der Apostel Paulus vor Augen stellt, wie die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Aber wir werden heute nicht in Kapitel 5 einsteigen, auch nicht in den Römerbrief, da mir es diese Woche einfach zeitlich unmöglich war, eine Predigt zustande zu bringen, eine neue Predigt auszuarbeiten. Somit möchte ich euch heute eine Predigt bringen, welche ich schon mal gehalten habe. Es war vor einigen Jahren mal in dieser Gemeinde aus dem ersten Brief des Johannes. Was aber auch ziemlich trefflich gerade auf Römerbrief Kapitel 5 zutrifft. Und deswegen schlagen wir jetzt zuerst mal auf den Johannesbrief, den ersten Johannesbrief, den ersten Brief des Johannes. Und auch Johannes schreibt uns ziemlich viel über die Sünde, über das sündhafte Wesen. Und da möchte ich lesen, 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 5, oder ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. 1. Johannes 1, ab Vers 5. Johannes sagt hier, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Thema der heutigen Predigt heißt, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Kennt ihr auch diesen Ausspruch? Einmal ist keinmal. Einmal ist keinmal. Oder ein ähnlicher Ausspruch, einmal geht das schon. Einmal geht das schon. Einmal, da kann ich schon mal so eine kleine Notlüge einbauen. Einmal geht das schon, dass ich nicht ganz mit der Wahrheit umgehe. Einmal ist keinmal. Was macht das schon? Oder wenn ich meine Augen auf Dinge ausschweifen lasse, die nicht unbedingt gut sind für das geistliche Leben. Einmal geht das schon. Einmal, da kann ich schon mal ein Gläschen zu viel trinken. Einmal geht das schon. Manche sagen auch, einmal ist keinmal. Die gehen einen Schritt weiter. Einmal ist keinmal. Einmal geht das schon, so sagt ja auch der schnelle Autofahrer, der an einer unübersichtlichen Stelle überholt hatte. Er hat auch gedacht, einmal ist keinmal. Doch bei ihm, da war es das letzte Mal. Er hat es nicht überlebt. Dieses eine Mal, das war nicht keinmal, sondern dieses Mal, das war sein Tod. Johannes sagt, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und ich möchte uns mal fragen heute Morgen, auch mich selbst, ist das in deinem Leben auch so? Einmal ist keinmal? Dieses und jenes kann ich mir schon ab und zu mal erlauben. Einmal geht das schon. Ja, ich weiß zwar, dass dies meiner Beziehung zu Gott schadet, aber ich lasse es einfach zu in meinem Leben. Das ist ja meine persönliche Entscheidung. Und überhaupt, ist es denn so schlimm? Wenn es eine Sünde ist, dann wird sie mir Gott schon vergeben, oder? Steht doch so in Gottes Wort. Also, einmal ist kein Mal. Wir fragen uns an der Stelle, denkt Gott auch so? Denkt Gott auch so, einmal ist kein Mal? Oder einmal geht das schon? Wie ist es denn bei Gott? Nimmt Gott Sünde genau oder nimmt er sie nicht genau? Vielleicht fragt sich auch der eine oder andere hier im Raum, was ist eigentlich genau Sünde? Was ist eigentlich Sünde? Ich meine, von Sünde, da darf man heute ja gar nicht mehr überall reden. Von Sünde, da wird auch heute allgemein im Christentum nicht mehr viel gepredigt. Schon seit einigen Jahren wird in manchen Kreisen sogar gesagt, Sünde sei ein theologisch abstrakter Begriff. Sünde, das darf man nicht erwähnen. Von Sünde sollte man gar nicht sprechen. Darüber sollte man auch nicht predigen. Und damit macht man den Menschen ja nur ein schlechtes Gewissen, wenn man über Sünde redet. Ja, Sünde, das ist ein sehr diffiziler Ausdruck. Jetzt ist es aber so, dass die Bibel schließlich dieses Wort sehr oft gebraucht. Ich weiß nicht, wie oft in der Bibel das Wort Sünde und sündhaftes Verhalten erwähnt wird. Man kommt an der Bibel nicht an diesem Wort vorbei, an diesem Wort Sünde. Und gerade auch im Brief des Johannes oder auch wenn wir den Römerbrief studieren oder auch andere Briefe, Sünde wird immer wieder erwähnt und kommt zum Ausdruck. Was ist aber, wenn man nun diesen Begriff Sünde oder die Sünde selbst nicht mehr erwähnen darf? Ich denke, dann müssen wir die Bibel zulassen. Dann dürfen wir die Bibel auch nicht mehr aufschlagen, wenn man nicht mehr von Sünde reden darf. Ich hoffe und wünsche, dass das in dieser Gemeinde nie so weit kommt. Wir wollen mit der ganzen Wahrheit umgehen. Also lassen wir die ganze Bibel zu uns reden. Lasst uns auch heute Morgen zuerst einmal fragen, was ist Sünde? Ich habe vorhin schon die Frage gestellt, das soll jetzt der erste Punkt sein. Was ist Sünde? Und ich möchte mal eine Frage stellen, kann es sein, dass Sünde Zielverfehlung ist? Ist Sünde Zielverfehlung? Dass wir durch Sünde das Ziel Gottes in unserem Leben verfehlen? Ich meine, wir haben es in der Neujahrspredigt gehabt, zielorientiert leben. Man kann ganz konkret auf Gott ausgerichtet leben oder man kann auch anders leben. Man kann auch täglich und stündlich das Ziel verfehlen. Die Bibel, die spricht davon, dass viele Menschen das Ziel, das Gott mit ihnen hat, wirklich verfehlen. Es sind auch viele Menschen auf dem breiten Weg, das zeigt uns die Bibel. Und Gott möchte die Menschen eben auf den schmalen Weg hinbringen. Der breite Weg, der führt in die Verdammnis und der schmale Weg, der führt zum Leben. Und liebe Geschwister, wir haben uns im Römerbrief angeschaut. Es sind so viele Menschen hier auf der Erde, auch unter unserer Gesellschaft hier in Deutschland und in Bayern, in München, die sich den Weg zum Himmel tatsächlich verdienen möchten. Sie meinen, gute Menschen zu sein und vollbringen viele gute Werke, scheinbar gute Werke. Sie versuchen, das Gesetz zu halten. Sie versuchen, die 10 Gebote Gottes zu halten. Wir haben uns in den letzten Predigten damit auseinandergesetzt. Und doch sagt der Herr in seinem Wort, wenn du auch nur an einem einzigen Gebot schuldig bist, oder wenn du nur ein einziges Gebot übertrittst, so übertrittst du das ganze Gebot oder das ganze Gesetz. Also, das ist auch ein Ausdruck für Sünde, das Übertreten der Gebote Gottes. Das ist Sünde. Ich habe auch schon bei mir im Haus mal mit jemandem geredet, dann sagt er, was haben Sie eigentlich? Ich weiß nicht, wo ich Sünde haben sollte in meinem Leben. Wo ist bei mir Sünde? Ich versuche, so gut wie möglich zu leben. Ich versuche, in die Kirche zu gehen und auch dem Priester meine Sünden zu beichten. Ich weiß nicht, was Sie für ein Problem haben. Er hat es nicht erkannt, dass er eigentlich vor Gott verloren ist. Und solche Menschen, die richten sich einen Turm von Selbstgerechtigkeit auf, Aber Gott sagt ganz klar in seinem Wort, so geht es nicht. So kannst du nicht zu mir kommen, weil du von Grund auf ein Sünder bist. Und wir haben es ja in Römer 3, Vers 12 auch durchstudiert, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle sind abgefallen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es gibt ja auch so mancherlei Arten von Sünden. Die Sünden des gläubigen Menschen, natürlich der ungläubige Mensch, der ist ja sowieso in seiner Sünde gefangen. Aber wie können wir Sünde noch genauer beschreiben oder definieren? Ich denke, wir erkennen die Sünde am besten, wenn wir auf Gott schauen. Gott ist in seinem Wesen heilig. Und was Gott nicht will, das ist Sünde. Gott hat in seinem Wort seinen Willen zum Ausdruck gebracht. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sehen wir in dem ganzen Wort seinen Willen. Da bringt er seinen Willen zum Ausdruck. Und wir müssen sehen, was gegen seinen Willen ist, das ist Sünde. Was gegen seinen Willen spricht, das ist Sünde. Gott hat sich in seinen Werken bezeugt. Was nicht seinem Ziel entspricht, auch das ist Sünde. Denken wir hierbei einmal daran, was der Mensch aus Gottes Schöpfung gemacht hat, wie der Mensch mit der Schöpfung Gottes umgeht. Und überlegen wir einmal, was der Mensch heute alles selbst in die Hand nehmen will. Wenn wir dann nur einmal an die Umwelt denken oder an die Genforschung, wo der Mensch so viel verändern und manipulieren will. Und allein schon durch das Dasein des Heiligen Gottes wird eigentlich für uns offenbar, was Sünde ist. Und wenn wir uns zu Gott bekehrt haben, dann haben wir noch den Heiligen Geist bekommen und er hat unser Gewissen verschärft und er sagt, da war was wieder nicht in Ordnung, da musst du aufpassen, da bist du wieder daneben getreten. Der Heilige Geist, der macht es deutlich, er verschärft unser Gewissen und er klopft an, wenn wir Sünde tun und sagt, diese Sache, die zerstört dein geistliches Leben. Diese Sache betrübt deine Beziehung mit Gott. Ja, du oder ich, wir dachten vielleicht einmal ist kein Mal. Aber mit dieser Sache betrüben wir Gott. Und wenn wir Gott betrüben, dann ist das geistliche Leben am Absterben. Vielleicht können wir das noch besser verstehen, wenn wir uns das mal ein bisschen bildlich vorstellen. Stellen wir uns mal vor, wir hängen an einer Kette über einem Abgrund. Wie so ein Bergsteiger, der sich da über so einer Felsspalte hochzieht oder über so einem Felsmassiv hängt und der hängt an einer Kette. Es geht einen tiefen, tiefen Abgrund hinunter. Und die Kette, die hat viele Glieder und alle Kettenglieder, die sind hervorragend. Aber da ist ein einziges Kettenglied dabei. Das ist schwach. Und was passiert, wenn dieses eine Kettenglied abreißt? Wenn die ganze Kette ja noch so stabil ist. Was passiert, wenn das eine Kettenglied abreißt? Dann wird derjenige, der sich hier angekettet hat, in die Tiefe hinabstürzen. Auch wenn alle anderen Kettenglieder völlig in Ordnung sind. Ja, denkt da vielleicht manch einer, so eine Kette hat doch genügend Glieder. Da kommt es doch nicht auf eines drauf an. Nach dem Motto, eines ist keines oder einmal ist keinmal. Aber wenn das eine Glied abreißt, dann wird man abstürzen. Und hierbei sehen wir, dass nur ein einziges schwaches Glied ausreicht, um abzustürzen. Und ganz genauso verhält es sich in deinem und meinem persönlichen Leben mit der Sünde. Eine einzige Sünde genügt, um Gott zu betrüben, um nicht mehr die rechte Beziehung mit Gott zu haben. Ich möchte nicht sagen, um getrennt zu werden mit Gott, so ist es auch wieder nicht, wenn wir Sünde tun. Wer den Heiligen Geist hat, der wird ihn bleibend in sich haben. Aber es geschieht Es geschieht schon eine gewisse Trennung in Bezug auf die Beziehung mit Gott. Die Beziehung ist nicht nur da wie vorher. Also eine einzige Sünde genügt, dass man Gott betrübt und dass die Beziehung nicht mehr da ist wie vorher. Was tut Sünde? Sünde zerstört die Beziehung zu Gott. Und zugleich zerstört Sünde zu wem noch? Die Beziehung zu den Glaubensgeschwistern, nicht nur zu Gott. Sünde zerstört auch die Beziehung zu den Glaubensgeschwistern. Fragen wir uns mal, wie war es denn bei den ersten Menschen? Manche sagen ja, die haben ganz bestimmt eine Menge von Geboten Gottes übertreten. War das so? Nein. Ein einziges Gebot hat gereicht. Damals war es das einzigste, das es gab. Gott hatte zu den ersten Menschen gesagt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, lass deine Finger davon. Denn welchen Tages du davon essen musst, wirst du unbedingt sterben. Wir wissen, dass Satan den Menschen dazu angestiftet hat und somit kam es dazu, dass der Mensch von diesem Baum gegessen hat. Und was geschah? Der Mensch wurde mit der Sünde identifiziert und die Trennung zu Gott war da. Und letztendlich leidet die Menschheit bis heute darunter, die ganze Menschheit. Es kam letztendlich zum Absturz der ganzen Menschheit wegen dieser einen Übertretung. Und wegen dieser einen Übertretung müssen wir auch sehen, deswegen wird der Großteil der Menschheit in das Totenreich hinabstürzen oder geht in das Totenreich hinab und wird später in die Hölle geworfen. Nur ein einziges Kettenglied ist gerissen. Und bedenken wir nur, durch eine einzige Sünde kam der Tod in diese Welt. Nur durch eine einzige Sünde. Und durch diese eine Sünde kam der Tod in die Welt und der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Also Sünde zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Sie bewirkt Trennung und Zerstörung. Gott sagt im Buche Jesaja zu seinem Volk, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung bzw. Trennung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er euch nicht hört. Das ist also die andere Seite. Wenn Sünde im Raum ist und man hat sie nicht Gott bekannt, wenn man sich nicht ins Licht wagt und meint, es macht ja nichts aus, einmal ist keinmal, und man bekennt die Sünde nicht mal Gott, dann baut sich eine Scheidewand auf. Und dann kann man noch so beten, wie man will. Gott wird nicht reagieren. Er sagt, da muss zuerst was ausgeräumt werden, dann geht's weiter. Zuerst muss was gereinigt werden zwischen dir und mir. Ja, das erlöste Volk Israel hat eine Scheidewand vor Gott aufgebaut. Und das können wir auch schaffen mit unseren Sünden. Trennung zwischen euch und eurem Gott. Und Trennung ist ja etwas Schlimmes. Für manchen ist es schlimm, wenn er in unsere Gemeinschaft oder Gemeinde hierher kommen will und es gesundheitlich nicht geht. Man kann nicht immer den Gottesdienst besuchen. Man kann nicht immer teilnehmen an der Gemeinschaft. Das ist Trennung für kurze Zeit. Es gibt vielleicht auch Trennung für kurze Zeit, wo man mal jemanden verabschieden muss, wenn man verreist oder wenn man mal außer Haus geht. Auch das tut weh. Auch das ist Trennung für kurze Zeit, auch nicht ganz so schlimm. Aber die Bibel, die spricht davon, dass viele Menschen in Ewigkeit von Gott getrennt sein werden. Und liebe Geschwister, das ist unwahrscheinlich schlimm. Das ist schrecklich, dass viele Menschen in Ewigkeit von Gott getrennt sein werden. Und warum werden sie in Ewigkeit von Gott getrennt sein? Weil der erste Mensch Adam in Sünde gefallen ist. Adam oder vielmehr seine Frau, sie dachte, einmal ist keinmal, das ist doch nicht so schlimm, macht doch nichts. Aber dieses eine Mal, das hat gereicht, dass der Tod in die Welt gekommen ist und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Und damit sind wir auch bei Römer 5, Vers 12, wo es heißt, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist das Endresultat. Also durch Sünde wurde die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zerstört. Trennung zwischen Gott und Mensch war die Folge. Und Trennung von Gott hat was zur Folge? Trennung von Gott hat den Tod zur Folge. Und bedenken wir, jeder Mensch hat seit dem Sündenfall die Sünde in sich. Von Generation zu Generation. Keiner ist davon ausgenommen. Auch du und ich. Wir tragen die Sünde Adams mit uns herum. Und wie viel Not macht uns dies manches Mal? Die Sünde wäre nicht so schlimm, wenn sie nicht bei jedem Menschen die Trennung zu Gott bewirken würde. Jeder Mensch hat die Sünde geerbt, deswegen spricht man auch von der Erbsünde. Letztendlich jedes Kind, das geboren wird, jedes Baby trägt diese Erbsünde bereits in sich, sobald es geboren wird. Tausende und Abertausende von Menschen leben auf diesem Erdkreis, die Erbsünde in sich tragen und die keine wahre Gemeinschaft mit Gott haben. Sie leben in Trennung mit Gott. Warum? Wegen dieser einen Sünde. Nun sagst du vielleicht, da kann doch ich nichts dafür. Und nun werde ich noch von Gott für etwas bestraft, womit ich nichts zu tun habe, wofür ich nichts kann. Aber ist es wirklich so, dass Gott den Menschen bestraft, weil er die Erbsünde in sich hat? Nein, so ist Gott nicht. Wegen der Erbsünde allein werden die Menschen nicht gerichtet werden, sondern die Menschen werden deshalb von Gott gerichtet, weil sie seine Erlösung nicht angenommen haben. Weil der Herr Jesus nimmt letztendlich die Sünde der Welt auf sich. Er sagt nicht, weil Adam gesündigt hat, deshalb musst du in die Hölle. Nein, er sagt, der Herr Jesus sagt, ich nehme die Sünde der Welt auf mich. Und keiner wird verdammt, weil er die Erbsünde in sich trägt, sondern in dem, was er selber tut. Das ist das Problem. Die Tatsünden. Und dafür muss sich der Mensch einmal rechtfertigen. Also deswegen werden die Menschen vor Gottes Gericht erscheinen müssen, weil sie das Erlösungswerk Jesu Christi nicht angenommen haben. Nicht wegen der Erbsünde, sondern wegen den Dingen, die aus diesem Fluch der Erbsünde hervorgegangen sind. Wegen dem, was sie getan haben. Und da müssen eines Tages die Menschen, die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Throne Gottes stehen. Da werden viele dabei sein, die sich sehr bemüht haben, ein ordentliches Leben zu führen. Und Gott, der Herr, wird zu ihnen sagen, das reicht nicht aus. Das ist allemal zu wenig. Warum? Weil alle Menschen die Tatsünde begangen haben. Sie haben nicht das Erlösungswerk Gottes angenommen. Und wer das Erlösungswerk nicht annimmt, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden, so sagt es Markus 16. Und Verdammnis heißt ewige Trennung von Gott. Also wir bleiben zunächst dabei, Sünde ist Zielverfehlung. Und Sünde hat bittere Konsequenzen. Leider hat die Sünde auch bei Gottes Kindern Konsequenzen. Denn die Bibel sagt, das Gericht fängt wo an? Im Hause Gottes. Und nun kommen wir aber zu einer erfreulicheren Nachricht. Gott will ja Gemeinschaft mit dir und mit mir. Er will nicht, dass zwischen uns und ihm eine Trennung besteht und schon gar nicht in Ewigkeit. Aber dies geht eben nur, wenn wir durch den Glauben an den Herrn Jesus mit unseren Sünden ans Licht kommen. Das ist der zweite Punkt. Bekenne deine Sünden. Was heißt das, die Sünden zu bekennen? Die Sünden zu bekennen, das heißt, ich muss mit all meinem Unrat ans Licht kommen. Wir haben es vorhin im Johannesbrief gelesen, 1. Johannes 1, Vers 5, denn Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Gott ist Licht. Die Sünde, die kommt nämlich nicht vom Licht, die kommt von der Finsternis. Die Sünde, die kommt von der anderen Seite. Die kommt vom Machtbereich des Teufels und von unserem Fleisch. Der Teufel, der sündigt ohnehin von Anfang an, wie es Johannes sagt, in 1. Johannes 3, Vers 7. Da heißt es, wer die Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Teufel, der sündigt von Anfang an. Aber wer den Willen Gottes tun will, der wird aufhören mit Sündigen. Also Gott ist Licht und die Sünde kommt aus der anderen Seite, aus der Finsternis. Und Licht und Finsternis verträgt sich nicht miteinander. Doch jetzt ist es immer so, die Sünde, die möchte ja nicht ans Licht kommen. Nicht einmal bei Kindern Gottes. Und vielleicht trägst du schon lange irgendwelche Dinge mit dir herum, was dich belastet. Und dann denkst du, hoffentlich erfährt das nie jemand, was ich hier tue oder getan habe. Und du redest vielleicht auch nie mit jemandem mal vertraulich darüber. Das hast du auch noch nie mit Gott über diese Sache gesprochen. Und das müssen wir sehen, die Sünde, die möchte immer im Finstern bleiben. Die möchte immer in der Finsternis agieren. Sie möchte immer im Verborgenen bleiben. Und auch Kinder Gottes, die neigen dazu, so manches mit sich herumzuschleppen, was das geistliche Leben wirklich belastet. Dabei sagt die Bibel, wer zu Gott kommen will, der muss wirklich ans Licht kommen. Und wenn wir auf Gott sehen, dann ist das für uns allermeist angenehm. Wenn aber Gott unser Leben durchleuchtet, wenn sein Licht uns erstrahlt, dann kann es auch sehr schnell unangenehm werden für uns. Vielleicht ähnlich wie bei einem großen Konzert. Da, wo irgendein großer Star auf einer Bühne ist, zunächst sieht man ihn gar nicht, weil keine Scheinwerfer an sind, aber auf einmal werden die Scheinwerfer eingeschaltet, mehrere tausend oder zehntausend Wattstrahle, starke Strahler, spot on heißt es dann, die Scheinwerfer, die erstrahlen, die sind starr, das Publikum jubelt und die stehen im Dunkeln, das Publikum steht im Dunkeln und sie schauen alle auf diesen Star. Doch jetzt geschieht etwas anderes. Jetzt wird von der Technik das Licht gedreht. Und es wird weggedreht von dem Star und leuchtet jetzt mitten in die Menge hinein. Und plötzlich wird das Publikum geblendet und sie sagen, nee, nicht hier, dort ist doch der Star. Wir wollen doch nicht erkannt und geblendet werden. Wir wollen doch nicht ans Licht kommen, sondern wir wollen auf unseren Star schauen. Und sie werden die Hände vor das Gesicht halten. Wir wollen den Star sehen und nicht uns selbst. Nicht auf mich. Dann sagt der eine vielleicht, ich bin heute nicht rasiert, der andere sagt, ich bin nicht frisiert, ich bin nicht gekämmt. Ich möchte nicht so gesehen werden. Im Dunkeln war es egal, aber wenn man dann ans Licht kommt, andere werden in ihrem Alkoholrausch ertappt, andere vielleicht beim Flirt, beim Schwarzhandel oder beim Drogenkonsum, wie es ja bei vielen Konzerten üblich ist. Auf einmal kommt Licht in diese Sache. Plötzlich kommt alles ans Licht, wie unangenehm. Und ich frage uns, geht es uns manchmal nicht auch ein Stück weit so? Wir wollen den Herrn Jesus nachfolgen. Aber wenn Gott den Scheinwerfer auf unser Leben wirft, dann kann es manchmal sehr unangenehm werden, wenn unser Schmutz durch sein Licht aufgedeckt wird. Ja, wer zu Gott kommen will, der muss ans Licht kommen. Und da fürchten sich allgemein die Menschen. Die Ungläubigen wohl am meisten, aber auch wir vielleicht manchmal auch. Denn die Sünde möchte nach Möglichkeit nicht entdeckt werden. Die möchte sich immer so einnisten, möchte immer so ein Beiwerk sein. Wie war das denn damals beim ersten Sündenfall? Adam und Eva, sie machten sich Röcke aus Feigenblättern. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Warum hatten sie sich versteckt? Sie hatten es doch vorhin nicht nötig gehabt. Weil vorher war alles im Reinen. Und als die Sünde kam, dann war eben nichts mehr im Reinen. Dann war Trennung da. Auf einmal Furcht vor Gott, weil man wusste, es ist etwas nicht mehr in Ordnung. Man hat sich versteckt vor Gott. Erst als der Mensch in Sünde fiel, versteckte er sich vor Gott. Weil er die Herrlichkeit, weil er die Gemeinschaft mit Gott verloren hatte. Und dann wurde er ja gewahr, dass er nackt ist. Und dann war ein schlechtes Gewissen da. Hoffentlich entdeckt uns jetzt Gott nicht. Hoffentlich kommt das nicht ans Licht. Und heute ist ganz ähnlich bei der ganzen Menschheit. Fast die ganze Menschheit versteckt sich vor Gott. Und Gott ruft heute den Menschen zu: Adam, wo bist du? Komm zu mir. Und die Menschen, die geben keine Antwort. Sie wollen nicht aus dem Gebüsch hervorkommen. Sie wollen lieber im Verborgenen bleiben. Sünde darf ja nicht erkannt werden, sie darf ja nicht ans Licht kommen. Sünde darf nicht erkannt werden und somit wird sie auch nie bekannt werden. Man weiß, dass dieses oder jenes nicht richtig ist, aber wenn ich wirklich zu Gott komme, dann muss ich ja ganz anders leben. Nein, das will ich nicht. Und was sagen dann erst die Leute, wenn es eine Veränderung in meinem Leben gibt? Nun sagt uns die Bibel aber dieses bekannte Wort aus 1. Johannes 1, Vers 9. Das können wahrscheinlich die meisten. 1. Johannes 1, Vers 9. Hier heißt es: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist ganz entscheidend. Diesen bekannten Vers, den liest man auf vielen Traktaten. Und über diesen Vers denken auch viele Gläubige nach und denken vielleicht manches Mal, ja, der gilt ja nur für die Ungläubigen. Die sollen doch kommen und ihre Sünden bekennen. Die sollen sich bekehren. Aber der Apostel Johannes, der schreibt hier nicht an Ungläubige, sondern er schreibt hier an Gläubige. Er schreibt an uns. Er schreibt hier an Kinder Gottes. Und in Vers 7 sagt er: Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Also dafür müssen wir sensibel werden. Wo ist Sünde? Oder wo ist etwas verschwommen worden in meinem geistlichen Leben? Wo ist die Beziehung nicht mehr da zu Gott? Wo muss ich wieder Klarheit schaffen? Wo muss ich wieder zu Gott kommen und mich beugen? Und wo muss ich ihm meine Verkehrtheit und Verdrehtheiten bekennen? Da müssen wir sensibel dafür werden. Denn für Sünden ist der Liebling des Himmels auf diese Erde gekommen, der Sohn Gottes selbst. Er ist aus den Toren Jerusalems hinausgegangen und hat das Kreuz auf sich genommen. Und wir wissen es, außerhalb des Lagers auf Golgatha ließ er seine Hände und Füße am Holz des Kreuzes durchbohren. Und warum? Damit wir durch sein Blut wieder eine reine Weste vor Gott bekommen können. Damit die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt sein darf, insofern wir unsere Sünden bekennen. Und liebe Freunde, das braucht Zugang zum Licht. Das braucht wirklich Zugang zum Licht. Der bekannte Jugendpfarrer und Evangelist Wilhelm Busch, der schrieb in einem seiner Bücher: Unsere Sünde muss ans Licht gebracht und bekannt werden. Sonst bleibt sie ein heimlicher Bann in unserem Leben. Und solange solch ein Bann auf uns liegt, gibt es kein fröhliches Wachsen in unserem Christsein. Und er sagt von sich selbst, ich habe einen persönlichen Beichtstuhl. Und Wilhelm Busch sagt, das ist meine Gebetsecke. Da ist ein alter Sessel in meinem Zimmer und da knie ich jeden Abend nieder und bekenne dem Herrn Jesus alle meine Sünden, die ich getan habe und die mir bewusst sind. Und zum Schluss sage ich zu ihm, Herr, ich lege dir auch alle meine unbekannten Sünden hin, die aus meinem bösen Herzen kommen. Und während ich ihm so alles bekannt habe, sagt Wilhelm Busch, weiß ich aus Glauben, wie es der Liederdichter sagt, es quillt für mich dies teure Blut, das Glauben fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Also das Blut Jesu, das ist das Vollwaschmittel für die Gläubigen. Und dieses Blut, das wäscht wirklich porentief rein. Im Blute des Lammes, da bleibt kein Schmutz mehr übrig. Das ist mehr wert als das beste Waschmittel, das wir haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, auf dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Frage, wann hast du das letzte Mal getan? Hast du dich heute schon reinigen lassen? Vielleicht fragst du ja, von was denn? So schlimm bin ich doch auch wieder nicht, dass ich täglich Sündenvergebung brauche. Naja, das, was du sagst, das hört sich zwar vielleicht recht nett an, aber Johannes sagt uns in seinem ersten Brief hier, wenn du sagst, dass du auch nicht so schlecht bist oder dass du keine Sünde hast, dann bist du nicht in der Wahrheit. 1. Johannes 1, Vers 10. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Die Sünde, die taucht immer wieder auf. Und wir haben immer Grund, ihm unsere Sünden zu bekennen. Es ist nur eine Frage, inwiefern wir bereit sind, uns vom Lichte Gottes bestrahlen zu lassen. Naja, sagst du vielleicht, jetzt wird das tägliche Sündenbekenntnis nur an dieser einen Stelle von Johannes festgemacht, oder wie? Nein, wir gehen noch weiter. Wir legen nämlich die Bibel mit der Bibel aus. Ihr wisst, was der Herr Jesus in Matthäus 6 seinen Jüngern weitergegeben hat. Wir können mal aufschlagen, Matthäus 6, Vers 9 bis 12. Der Herr Jesus hat seine Jünger beten gelehrt. Und hier steht das sogenannte Vater Unser. So sollt ihr nun also beten. Matthäus 6, Vers 9. So sollt ihr nun also beten. Wie sollen wir beten? Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir bringen den Ruhm und die Ehre Gottes zum Ausdruck. Und dann heben wir sein Reich hervor. Es komme dein Reich, Vers 10. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Wir dürfen dem Herrn alles hinlegen, was wir bedürfen, was wir brauchen, ein geistlicher und geistlicher Nahrung und materiellen Dingen, an körperlicher Nahrung. Und dann Vers 12. Haben wir Sündenbekenntnis nötig? Ja. Und vergib uns unsere Schulden, denn auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und liebe Freunde, Geschwister, das hat der Herr Jesus ganz bestimmt nicht als Formelsammlung weitergegeben. Dass wir jetzt halt zum Schluss im Gottesdienst beten, ja, unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden und auch wir vergeben unseren Schuldnern. Hat es so der Herr gemeint? Niemals. Denn hier liegt viel, viel mehr drin. Da liegt so ein großer Gehalt drin, dass man es nicht einfach so runterplappern kann und soll. Wir müssen darüber nachsinnen, was der Herr wirklich meint mit diesen Worten und was es für einen Inhalt hat. Wenn wir sagen, und vergib uns unsere Schulden, da sind eben unsere ganzen Verfehlungen und Sünden mit drinnen. Wir sollen unsere Sünden bekennen vor dem Herrn. Also müssen wir mal darüber nachdenken, zuerst, wo war wieder was? Und was soll ich jetzt dem Herrn bekennen? Nämlich mit so einer Formelsammlung ist es nicht abgetan. Und vergib uns unsere, ich würde sagen, heutigen Schulden, könnte man hier gut damit verfassen, denn im Vorfeld taucht nämlich auf, gib uns heute unser tägliches Brot. Dann kann man genauso auch sagen, das ist für heute bezogen und vergib uns auch heute unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Also ein tägliches Schuld- oder Sündbekenntnis ist nötig. Oder kennt ihr auch diese Szene mit Petrus bei der Fußwaschung, bevor der Herr Jesus dann gefangen genommen wurde, bevor er hinausging nach Gethsemane, vor der Einsetzung, oder die Fußwaschung war ja vor der Einsetzung des Abendmahls. Der Herr Jesus, der zieht den Schurz an. Die Jünger, die sitzen da und denken, wohl ja, wer stellt sich denn jetzt bereit, uns hier die Füße zu waschen? Das war ja ganz normal. Und dann zieht der Herr Jesus den Schurz an, geht herum und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er, der es nicht nötig gehabt hätte. Und da war ein Jünger dabei, dem war das sehr, sehr unangenehm. Er wollte doch nicht, dass sein Meister ihm die Füße wäscht. Nein, er doch nicht. Ein anderer hätte es schon tun können. Petrus war es. Und Petrus sagt zu dem Herrn Jesus, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und was sagte der Herr Jesus in Johannes 13,8? Werde ich dich nicht waschen, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und Vers 10 dann, wer gebadet ist, also wer einmal Grundreinigung gehabt hat, der hat nicht nötig gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Also die Füße darf er sich trotzdem weiterhin waschen lassen. Wer die Erlösung im Blute Jesu hat, wer einmal die Grundwaschung hat, der hat es nicht nötig, ein zweites Mal erlöst zu werden. Nein, das ist dummes Zeug. Man braucht es auch kein zweites Mal bekehren. Aber was braucht er? Die tägliche Fußreinigung. Wir müssen uns halt täglich waschen lassen von unserem Herrn. Die tägliche Reinigung der Sünden ist nötig. Welche aus der Erbsünde, die leider auch immer noch in uns wohnt, hervorkommen. Wie war das beim Volke Israel? Israel war durch das Blut des Lammes erlöst. Aber was musste es ständig tun? Ständig, in der Stiftshütte, im Tempel. Es musste ständig das Blut von Tieren darbringen. Warum? Weil immer wieder gesündigt worden ist. Um die Sünden zu bedecken, die ständig da waren. Lasst uns hierbei lieber noch einen Blick in die heutige Zeit der Gemeinde werfen. Was sagt eigentlich der erhöhte Herr? Wir haben ja die Offenbarung neulich mal miteinander durchgenommen. Was sagt der erhöhte Herr seiner Gemeinde? Werfen wir hierzu noch kurz einen Blick in die Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2. Der Herr gibt seiner Gemeinde zu bedenken, bedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Also das gehört zu den 7-Cent-Schreiben, und in den 7-Cent-Schreiben finden wir von dem Haupt der Gemeinde, dem Herrn Jesus selbst, ich habe es bei den Predigtreihen der Offenbarung erwähnt, 6 Aufforderungen zur Buße. Und was heißt Buße? Buße heißt Sündenbekenntnis und Hinkehr zu Gott. In Offenbarung 3, Vers 19 sagt der Herr, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Wir müssen fleißig sein im Buße tun. Wir müssen fleißig sein im Umkehren. Uns immer wieder vor dem Herrn demütigen. Sei nun fleißig und tue Buße. Damit sind auch wir gemeint. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und jetzt noch ganz kurz zum dritten und letzten Punkt. Drittens, sündige nicht mehr. 1. Johannes 2, Vers 1. Johannes sagt, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Er sagt, es ist nicht das Normale für Kinder Gottes, dass sie sündigen. Wobei er auf der anderen Seite erwähnt, dass uns Sünde durchaus begleitet. Vielleicht denken manche, wenn wir täglich unsere Sünden bekennen sollen, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn uns immer wieder die gleiche Sünde anklebt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass dir manche Sünde verstärkt anhaftet. Manche Sünden, die haften ja an uns wie Patex. Ich denke, da hat jeder seinen Spezialbereich. Ja, und dann denkt man, naja, wenn ich ja nicht davon loskomme, dann muss ich diese Sünde halt akzeptieren in meinem Glaubensleben, oder nicht? Wiederum nach dem Motto, einmal ist ja kein Mal. Aber jetzt kommt die Frage am Ende, können wir das wirklich gelten lassen? Ziehen wir uns hierzu nochmals eine Stelle von Johannesbrief an Land. 1. Johannes 3, Vers 6. Können wir mit aufschlagen. 1. Johannes 3, Vers 6. Und hier sehen wir, dass Gott es nicht einfach so akzeptiert. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wer also einfach so weiter sündigt und denkt, ja, kann ich akzeptieren in meinem Glaubensleben, einmal ist kein Mal. Das sagt Johannes. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Diese Aussage, die fliegt uns entgegen wie ein scharfes Geschoss. Und manches Kind Gottes hat wegen dieser Aussage auch schon schlaflose Nächte gehabt. Hiermit ist aber nicht gemeint, dass ein Kind Gottes nie wieder sündigen kann. Das sagt Johannes nicht an dieser Stelle. Sondern hier meint Johannes dieses grundlegende, fortlaufende Sündigen, das wir einfach so akzeptieren. Das meint er hier, diese Gewohnheitssünden, die wir nicht ausräumen wollen. Einfach so weiterleben wie vorhin, obwohl man sich zu Gott bekehrt hat. Das kann es nicht sein. Wenn jemand sagt, er hätte sich zu Gott bekehrt und es wird in seinem Leben überhaupt nicht sichtbar, dann muss Johannes tatsächlich sagen, der hat den Herrn nicht gesehen und nicht erkannt. Also dieses fortwährende Sündigen ist bei einem Gläubigen, bei einem Kind Gottes nicht das Normale. Bei einem Ungläubigen, da ist es das Normale. Aber bei einem Kind Gottes ist es nicht mehr das Normale. 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Es kann also nicht sein, dass wir völlige Gemeinschaft und Freude mit Gott haben und gleichzeitig in vollem Bewusstsein willkürlich sündigen. Das kann es nicht sein. So funktioniert das geistliche Leben laut Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, sündige hinfort nicht mehr. Streng dich an, wachs in der Heiligung, nimm die Kraft und das Blut Jesu in Anspruch. Sündige hinfort nicht mehr, so sagt ja auch der Jesus zu der Ehebrecherin. Die, wo von den Schriftgelehrten schon verurteilt war. Aber der Herr Jesus sagt, ich lasse Gnade walten. Also, liebe Freunde und Geschwister, Gott nimmt es ernst mit den Sünden. Sünden sind schlimm. Und sie können sich auftürmen wie eine Scheidewand zwischen Gott und uns. Und dann fragen sich manche Kinder Gottes, warum hört der Herr eigentlich meine Gebete nicht? Wir müssen allerdings aufpassen, Gott lässt manchmal auch bewusst eine Zeit vergehen, bis er unser Gebet erhört. Aber es kann auch sein, und da müssen wir uns prüfen, ob eventuell auch Sünde im Spiel sein kann, dass Gott deswegen unsere Gebete nicht erhören kann. Und natürlich können auch andere Gründe vorliegen, warum der Herr auf eine Gebetsantwort warten lässt. Müssen wir auch berücksichtigen. Dennoch müssen wir uns wahrscheinlich zuallererst prüfen, ob irgendwas zwischen uns und Gott ist, warum er uns nicht antworten kann, warum er so lange auf seine Antwort warten lässt. Also prüfe dich zuerst, ob du im Reinen bist mit Gott und ob du in der Buße stehst. Und liebe Geschwister, es gibt so viele Dinge, wo wir uns vor Gott beständig schuldig machen. Vielleicht ist auch vieles, was wir noch gar nicht erkannt haben. Aber denken wir nur einmal an die vielen Dinge, die wir vielleicht tun sollten, wo uns Gott ganz klar aufgezeigt hat, tu dieses, tu jenes und wir tun es nicht. Wir tun es einfach nicht. Oder wir leben nicht geistlich, sondern fleischlich. Vielleicht hat dir der Herr Jesus schon lange aufs Herz gelegt, dass du mal bei dem oder bei derjenigen anrufen solltest. Oder dass du einen Kontakt pflegen solltest. Oder dass du den oder diejenige mal erbauen solltest, ermutigen solltest. Vielleicht weiter in die Gemeinde zu kommen. Und wir tun es einfach nicht. Oder er will, dass wir ihn bekennen vor den Menschen. Wir bringen den Mund nicht auf. Gib eine Schrift weiter. Nein, heute nicht. Morgen auch nicht. Übermorgen wird es wohl auch nicht sein. Und da haben wir wahrscheinlich mehr Unterlassungssünden, als dass wir denken. Da sagte mir mal ein Ältester einer Gemeinde, ich werde ständig irgendwo vor Gott schuldig. Ständig sehe ich mich in der Pflicht und komme nicht hinterher. Weil ich so viele Dinge tun sollte, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich komme den Dingen nicht hinterher. Und so kann es natürlich auch gehen. Andererseits können wir auch Dinge aus falscher Motivation tun. Wir können unseren Egoismus pflegen. Oder wir können Dinge tun, um selbst hervorgehoben zu werden. Oder um selbst gut dazustehen. Wir wollen geehrt werden, wo durch Gott alle Ehre gebührt. Wir wollen uns in den Mittelpunkt stellen. Oder wir können uns auch von irgendwelchen Lüsten und Gedanken treiben lassen. Gott weiß um alle unsere Gedanken. Oder wir hören nicht auf sein Reden. Wir sind ihm nicht gehorsam. Das ist Widerspenstigkeit und Abgötterei nach dem Alten Testament. Wir sollen und wollen zwar nicht sündigen, und doch geht es oft so schnell, dass wir in Sünde fallen. Und da ist es eben schön, dass uns Johannes auch noch einen weiteren Vers weitergibt. Und er begleitet uns auch sehr seelsorgerlich. Schauen wir noch uns den Vers in 1. Johannes 2, Vers 1 an. Und zwar den zweiten Teil. 1. Johannes 2, Vers 1, da sagt Johannes, meines Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und er schließt es nicht aus, dass man nicht auch in Sünde fallen kann. Und er sagt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Und zwar Jesus Christus, den Gerechten. Und das verschafft uns unendlich viel Trost. Jesus ist es, der dich und mich vor dem Vater vertritt. Er ist unser Fürsprecher, er tritt für dich ein. Er ist unser hoher Priester, der ein für alle Mal durch sein eigenes Blut in das Heiligtum eingegangen ist. Und er hat für dich und für mich mit seinem Blut bezahlt. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. So heißt es in dem Liedvers. Und Paulus sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also das ist wunderbar zu wissen. Wenn wir uns bemühen, in Heiligung zu leben, wir wollen nicht sündigen, und wir fallen wieder in Sünde, dass dann der Herr Jesus wird uns auffangen. Er wird dich nicht fallen lassen, sondern wird sagen, komm wieder zu mir, bekenne deine Sünden. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Und er wird dir vergeben. Also bedenken wir, sündlos werden wir niemals sein hier auf Erden. Sünde werden wir auch als wiedergeborene Menschen, als Christen haben, solange wir hier auf Erden sind. Wir sind durch den Herrn Jesus jetzt bereits schon erlöst von der Schuld der Sünde, erlöst von der Strafe der Sünde, erlöst von der Macht der Sünde. Und das Wunderbare und Schönste würde erst im Himmel eintreten, wenn wir erlöst sind von der Gegenwart der Sünde, wenn die Sünde uns nichts mehr anhaben kann, wenn sie weg ist, wenn sie uns nicht mehr angreifen kann, sie wird einfach weg sein. Die Gegenwart der Sünde ist in unserem Leben vorhanden, solange wir in diesem Leib sind. Aber sobald wir beim Herrn sind, sobald wir diesen Leib verlassen, dann werden wir mit der Sünde überhaupt nichts mehr zu schaffen haben. Ich möchte abschließen mit dem Willen Gottes. Gott will unsere Heiligung. Die Heiligung entspricht seinem Willen und darin sollen wir vorwärts kommen. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet, Sieg über Sünde zu haben. Johannes sagt, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Also sei nicht leichtfertig mit der Sünde. Und unser Leitvers sollte nicht heißen, wie ich das anfangs erwähnt habe, einmal ist kein Mal, sondern kein Mal ist besser als einmal. Kein Mal ist besser als einmal. Amen. Lasst uns noch beten. Dank sei dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns deinen Willen in deinem Wort offenbarst. Und dank sei dir, Herr, dass du uns immer wieder auch darauf aufmerksam machst, wenn wir es vielleicht auch schon wissen, dass du, Herr, mit Sünde nichts zu schaffen hast und auch nicht willst, dass wir einfach so dahin sündigen. Hilf du, Herr, dass wir uns dessen täglich bewusst sind und dass wir auch in deiner Kraft die Freude erleben dürfen, auch Siege im geistlichen Leben zu haben. Wir möchten dafür beten und auch dafür einstehen als Gemeinde, Herr, dass wir Sünde erkennen und sie ausräumen. Und wir möchten dafür beten, Herr, dass wir einmütig auch zusammenstehen können und, Herr, auch wo es nötig ist, Buße tun können, umkehren können, Herr, und dass du uns auch als Gemeinde insgesamt erneuerst und auch immer mehr zusammenbringst, dass du, Herr, deinen Namen auch in unserer Mitte verherrlichen kannst. Und wir danken dir, dass du, Herr, uns hier so zusammengeführt hast, auch in München West, und dass du, Herr, uns auch weiterhin als Gemeinde auferbauen möchtest. Hilf uns, Herr, und segne uns und schenk uns neue Freude, ein Leben in deiner Kraft und Heiligung zu führen. Dir sei der Dank, o Herr, der Preis und der Ruhm in Ewigkeit. Amen.